Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Shika Ahluwalia. Sie ist Investorin bei Balderton und mit ihr schauen wir heute grundsätzlich mal in den großen Bereich Klima- und Energiemarkt, sprechen über Climate Techs und Startups wie beispielsweise Elva, das sich zu einem der führenden Elektromobilitätsanbieter in Deutschland entwickelt hat. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, sehr schön, ich freue mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder. Shika Ahluwalia ist hier von Balderton. Hallo Shika.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, freue mich, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon eine Weile her. Vielleicht bevor wir loslegen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch und zu dir. Ist ja schon spannend und also dein Setup ist spannend, finde ich. Balderton ist spannend und wir hatten ja jetzt, glaube ich, mindestens 4 Monate oder so nicht das Vergnügen, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nochmal ein kurzer Refresher zu uns. Wir sind Balderton. Balderton ist eine 1,3 Milliarden Venture Capital Firma und wir investieren aus 2 Fonds. Einmal dem 600 Millionen Early Stage Fonds, den wir Tickets machen ab 1 Million bis 25 Millionen. Und dann haben wir noch einen Growth Stage Fonds, den wir bei den Tickets hochgehen bis 75 Millionen. Und generell ist es unsere Ambition, Gründer zu unterstützen ab Seed bis hin zu Series C, was wir auch sehr, sehr gerne machen und schon sehr lange machen, seit über 20 Jahren im europäischen Venture Capital Ecosystem. Haben insgesamt 25 Investoren im Team und sind all over Europe mit dem Mutterschiff in London. Haben aber auch Ableger in den Nordics, in Paris und auch hier in Berlin.
Und von den Segmenten, was würdest du sagen, ich weiß ja schon, worüber wir heute sprechen, aber ist das das einzige Segment, in das ihr gerne investiert gerade oder was würdest du sagen, wo liegen eure Schwerpunkte?
Also wir sind ja ein Generalist VC, das heißt wir investieren wirklich breit gefächert in Fintech, SaaS, Healthcare, haben aber auch viel im groberen Climate Tech Umfeld gemacht und haben ja jetzt auch gerade eine Head of Sustainability geheiert, jetzt vor kurzem. Das heißt, unser Commitment in Richtung Climate steigt. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Da können wir auch nochmal näher drüber sprechen, aber waren tatsächlich im Climate-Markt relativ aktiv gewesen über die letzten Monate. Und Energie ist natürlich ein wahnsinnsgroßer Treiber von den berühmten oder infamosen Greenhouse Gases. Und deswegen natürlich ein wichtiges Thema, was immer wieder in den Vordergrund rückt.
Genau, ich glaube, die beiden Themen gehen total Hand in Hand. Das sieht man jetzt wirklich, glaube ich, auch. Dann lass uns mal einsteigen zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aufhänger ist ein Unternehmen, das heißt Elva. Ja, das war quasi der Anstoß des Gesprächs. Du hast mir gesagt, du hast den gesamten Markt relativ akribisch schon angeguckt, ne?
Ja, also generell Climate Tech, ja, aber es ist natürlich ein sehr, sehr breiter Markt. Und Energy ist natürlich Teil dessen. Wir sind im Energy-Markt auch investiert, mit Tibber beispielsweise.
Das ist eine Strombörse, ne?
Genau. Genau.
Ja, kennt man, hatte ich auch mal die Gründerin oder die, ich weiß gar nicht, Deutschland-Steffen hier im Podcast, glaube ich, ein skandinavisches Thema gewesen, ne?
Genau, genau, ja. Ursprünglich, ja.
Ja, war eine große Runde, glaube ich, ne? Genau. Und aber sag doch mal, wie schaut ihr denn auf diesen Markt? Also wenn du jetzt sagst, Tipper habt ihr euch dafür entschieden, was sind denn so die Faktoren, auf die ihr dabei achtet? Weil das Thema drängt ja gerade insgesamt sehr. Könnte man ja fast meinen, dann ist man vielleicht auch dazu geneigt, falsche oder hektische Entscheidungen zu treffen, die dann auch falsch sein können.
Also ja, ich finde das auch immer so ein bisschen schade, weil das Thema drängt natürlich nicht nur jetzt. Das Thema hat eigentlich schon die letzten 10 Jahre gedrängt. Ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht ganz genau aus welchem Grund, aber ich glaube, länger von der Investmentszene ignoriert. Mhm. Wir sind jetzt da seit 2 Jahren dran, was auch leider zu spät ist, aber zumindest schon mal seit 2 Jahren, dass wir dran arbeiten. Und im Generellen, ja, ich glaube, der große Punkt ist ja die sogenannte Energiewende vorantreiben, wenn man sich den europäischen Durchschnitt anschaut. Man ist ungefähr bei einer Penetration von einem 20% Share von Renewable Energies, also 20% des Energiebedarfs Der EU wird über Renewable Energies abgedeckt im Durchschnitt. Das ist leider noch viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen hin zumindest 80%, diese Penetration müssen wir erreichen. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Wenn man sich die Preise von Solar- oder von Windenergie anschaut, die sind natürlich super krass gesunken über die letzten 10 Jahre, was toll ist, weil es ist genau diese Bewegung in den Preis von Solarzellen etc., die wir brauchten, damit die Distribution und die Penetration an der Höhe wird. Und das sehen wir ja jetzt. Aber es muss weitergehen und wir sind lange noch nicht da, wo wir sein müssen.
Elva ist ein Unternehmen, das, wir hatten noch gerade den Gründer im Podcast, ich will jetzt nicht der Gefahr laufen, den Namen falsch auszusprechen. Spitzname von dem Gründer ist Gori, aber er hat einen sehr, sehr komplizierten Nachnamen. Podcast kommt wahrscheinlich Anfang der Woche auch raus. Ist ein sehr, sehr spannendes Modell, ist aber, glaube ich, auch einer von vielen, ne, die diesen Markt beackern. Also da weiß nicht, wie du diesen Markt anschaust. Generell geht es um Ladestationen, einen Finder, aber sie haben eine größere Vision auch noch, die ich ganz spannend fand.
Ja, absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, generell Apps, die als Aggregator fungieren, um Ladestationen quasi zusammenzufassen und dann für den User besser quasi begehbar zu machen. Gibt es natürlich einige. ENBW hat da eine App, ChargeNow ist eine, Eevee ist eine, da gibt es wirklich einige. Und da ist es ex ante ehrlicherweise auch schwierig, die Differenzierung von nach außen hin zu erkennen.
Ja, ich habe mich, ich stecke zu wenig in den Markt drin, ne? Ich fand das, wie Gori das erklärt hat, sehr, sehr spannend. Ich hatte ihn auch schon mal im Podcast hier vor ich glaube, 9 Monaten ungefähr. Da haben sie ihre letzte Runde damals 3,2 Millionen Euro abgeschlossen. Jetzt wieder ein einstelliger Millionenbetrag. Summe wurde nicht genau kommuniziert. Aber sie haben eine große Vision. Sie möchten also quasi versuchen, diese ganzen Autos auch zu vernetzen, weil er sagte, im Prinzip stehen die Autos den ganzen Tag nur rum und sind aber eigentlich eine Art Batteriespeicher, ne, oder Stromspeicher, den man eigentlich nutzen könnte. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich stimme da total mit dir überein. Ich finde, der Gori, der ist ein super smarter Typ. Ich hatte auch schon mal die Ehre gehabt und das Vergnügen gehabt, mit ihm zu sprechen. Aha. Und finde ihn sehr, sehr smart. Und wobei bei dem heutigen Produkt ist es natürlich fraglich, inwiefern das differenziert ist. Ich glaube, das wirklich extrem Spannende, wie du sagst, ist die Vision. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so waren zumindest unsere Gespräche vor ein paar Monaten, dass man eben die Autobatterien als virtuelles Storage nutzt, um Energie eben da auch abzuspeichern. Aber dazu muss man natürlich in der Lage sein, das setzt voraus, dass man die Autos aufladen und wieder entladen kann. Und dafür ist aber noch nicht ganz der regulatorische Rahmen geschaffen.
Genau, Regulatorik haben wir auch drüber gesprochen. Er sprach, das Bild, das er gezeichnet hat, war die größte Powerbank der Welt, glaube ich. Ja, das fand ich irgendwie ein ganz cooles Bild. Also man sieht, da denkt jemand groß. Ich kann nicht beurteilen, wie weit der Weg dahin ist und wie viele auch mögliche Mitbewerber es gibt, die vielleicht mit einem anderen Ansatz, aber im ähnlichen Markt unterwegs sind. Aber vom Prinzip her sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, es gibt Bedarf nach dieser Art von Lösung, ne?
Absolut. Ich meine, einer der größten Probleme in grüner Energie oder in Energie generell ist ja die Energy Storage, also die Speicherung von Energie. Und die Speicherung von Energie ist natürlich auch wichtig, damit die Preise, also einmal natürlich Load, aber andererseits natürlich auch die Preise für die Energie relativ stabil sein können. So hat zum Beispiel Tibber auch ein Offering, dass du dir eine Wallbox für dein E-Auto zu Hause installieren kannst und du das dann per App steuern kannst, wann das Auto dann aufgeladen wird oder nicht. Aber die Wallbox hört dann auch automatisch auf, das Auto zu laden, wenn gerade irgendwie die Preise des Stroms viel zu hoch sind. Und das ist natürlich ein wahnsinnig großes Problem. Und warum ist das so, dass die Preise immer kurzzeitige Fluktuationen haben können, ist natürlich auch eine Frage dessen, wie viel Energie gerade überhaupt verfügbar ist in dem Moment. Das ist ein großes Problem, was man tatsächlich bridgen muss, den Preisausgleich über die Energy Storage.
Diese ganzen Energie-Startups, also Tipper mit der Wallbox oder weiß nicht, Enpal, Solar und so weiter, wie sie heißen, ne? Oder jetzt auch hier, die haben ja alle quasi eine Hardware-Komponente dabei. Und ist das hinterher gerade in den Zeiten von Lieferengpässen auch ein Problem aus deiner Sicht? Weil ich habe so das Gefühl, die Skalierung läuft manchmal gar nicht schnell genug oder nicht so schnell, wie man es sich eigentlich wünschen würde.
Ja, Lieferengpässe ist ein guter Punkt, aber genauso kann es ja weiterhin auch Lieferengpässe mit den Lithium-Batterien geben. Also ich glaube, da ist die Hardware generell oder die Wallboxen, das würde ich sagen, das ist eher zweitrangige Problem.
Ja, aber genau. Ich meine das auch bei den Batterien. Ich meine im Prinzip, dass einfach der Demand gerade sehr hoch ist, aber die Lieferanten nicht nachkommen. Ne? Jetzt egal, wie sie jetzt gerade, also auch Elva jetzt hier in dem Fall. Ich hatte neulich hier vor einer Woche Numbered im Podcast, das ist auch ein Energiestartup, die so lokale, also im Prinzip auch erlauben, dass man gewonnene Energie in großem Maße speichert und dann irgendwie relativ schnell laden kann mit seinem, also diese Schnellladestation anbieten. Und auch da hatte ich das Gefühl, die können von diesen Schnellladestationen, obwohl sie wissen, es werden 100.000 in Deutschland alleine gebraucht, nur 1.000 pro Jahr ungefähr liefern. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade eigentlich. Ne? Da fragt man sich, wie schnell geht das denn eigentlich hinterher?
Ja. Also wenn man sich natürlich die Zahlen von vor 25 Jahren anschaut, dann hatten wir kaum Charging Stations. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten 25 Jahre anschaut, klar sind die super schnell gewachsen, aber um eben halt überhaupt die drüberliegenden Klimaziele zu erreichen, nämlich dass wir idealerweise zu einem Net Zero kommen oder den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad bis 2030 begrenzen können, brauchen wir natürlich weitaus mehr. Aber ist auch eine völlig andere Kiste, weil wir befinden uns nämlich gar nicht auf der Trajektorie, dass wir überhaupt den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad drosseln können. Also das ist nochmal, da können wir uns, glaube ich, auch nochmal separat treffen oder ich kann auch gerne jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, macht das gerne, spannend.
Ja, also wenn man sich die Daten anschaut, um die Daten der letzten 20 Jahre, ist das ja so, dass ja im ersten Jahrzehnt, also vom Jahr 2000 bis 2009, sind zwar die Greenhouse Gases, also die Treibhausgase, jährlich um ca. 2,1% gewachsen. Und diese Wachstumsrate der Treibhausgase in dem letzten Jahrzehnt, also sprich 2010 bis 2020 ungefähr, sind die natürlich weniger schnell gewachsen. Also man kann natürlich sehen, die Länder international und global wurde was getan, um die Wachstumsrate der Treibhausgasemissionen zu drosseln. Das ist natürlich eine positive Nachricht. Aber die Tatsache ist, wenn man alle Maßnahmen berücksichtigt, zu denen sich Länder weltweit verpflichtet haben, das sind mal alle Maßnahmen, die bis 2020, wo Länder sich bis 2020 hin verpflichtet haben, dann laufen wir eigentlich auf eine Erderwärmung nicht von 1,5 Grad zu, sondern von 3,2 Grad bis 2030. Das heißt, global wurden einfach nicht genug Commitments gemacht von den verschiedenen Ländern, dass wir überhaupt 1,5 Grad erreichen können. Also, dass wir 1,5 Grad erreichen, das steht mit einem sehr, 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 sehr großen Fragezeichen. Und deswegen die Fragen von Lieferengpässe etc., das sind alles berechtigte Fragen. Aber das größere Problem ist Funding in Climate Tech, noch mehr Aufmerksamkeit in Climate Tech, Gründer und Technologien backen, die die visionäre und spannende Ideen haben, wie zum Beispiel auch Gauri von Elva mit der Energy Storage der Autos und das als Möglichkeit zu nutzen.
Mhm. Wobei ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe den Eindruck, innerhalb des letzten Jahres hat sich schon extrem viel getan, was das Thema Funding angeht. Also man hat das Gefühl, es gibt immer mehr Fonds, die dediziert in Climate Tech oder zumindest nachhaltige Themen investieren. Also jetzt hier der World Fund zum Beispiel fällt mir da ein, aber ich hatte auch neulich den European Circular Bionomic Fonds, hieß er, glaube ich, im Podcast. Also das sind immer größere Fonds, so 300 Millionen beide groß. Und ich meine, die sind ja auf der Suche nach Lösungen und wenn sie nicht genügend finden, motivieren sie ja vielleicht auch noch dazu, dann in diesem Bereich zu gründen, weil diese Fonds müssen ja auch deployen, ne?
Ja, auf jeden Fall, wie du richtig sagst, es gibt diese Fonds, es gibt Specialist-Fonds, auch Journalist-Fonds, die mehr und mehr in Climate Tech machen, wie dazu, wir auch. Aber die müssen deployen und die müssen erstmal deployen anfangen, ja, und die müssen auch viel schneller deployen. Ich habe mir mal auch die Zahlen angeguckt vom IPCC, vom Intergovernmental Panel on Climate Change.
Okay, krass.
Das ist quasi das Gremium, was einberufen wurde von den United Nations, also von den Vereinten Nationen. Und ich vertraue jetzt mal einfach deren Daten, weil da ganz, ganz viele schlaue Leute drin sitzen. Und die haben gesagt, dass die finanziellen Mittel auf einem Level sind, was 3 bis 6 Mal niedriger ist als das benötigte Level, um überhaupt einen Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad zu beschränken. Das heißt, also das ist sowohl Public Money als auch Private Money, wozu Venture Capital hinzuzählt. Das heißt, eigentlich müssten wir 3 bis 6 Mal mehr investieren, als wir das gerade jetzt tun, um überhaupt das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist nicht 1,5, sondern 2 Grad. Und es ist super, dass es diese Fonds gibt und dass wir alle gemeinsam als Community und als Startup- und Tech-Community da investieren. Aber wir müssen auch weiter am Ball bleiben, ist die Message.
Ja, nee, total. Sind das aktuelle Zahlen, also von diesem Jahr?
Ja, das sind Zahlen, die im April diesen Jahres veröffentlicht wurden.
Ja, spannend, weil ich hätte jetzt gesagt, also so wie ihr, ne, du sagst gerade, ihr investiert seit 2 Jahren in diesen Bereich oder schaut euch den genauer an. So merke ich das auch bei anderen, die ich jetzt hier im Podcast habe. Ich habe ja mit vielen dann immer so vorher, nachher mal so kurze Gespräche nochmal, wo dann so unter der Hand erzählt wird, dass also Climate Tech wirklich so das Thema ist gerade, wo alle Investoren draufspringen. Und das finde ich eigentlich immer sehr beruhigend, weil das ja auch dann Investments sind, die auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger sind, sage ich mal, und auch mehr im Gemeininteresse zum Gemeinwohl sind, als jetzt zum Beispiel das nächste Fintech oder Krypto-Investments zu tätigen. Ne?
Ja, also ich meine, Krypto-Investments, Fintech-Investments sind natürlich auch wichtig, weil Fintech in vielen Fällen auch den Access zu Geld und zu Banking verbessert. Also alles hat natürlich seinen Impact. Und wir bei Bolderton, wir machen uns schon länger Gedanken darüber, inwiefern sämtliche Investments, die wir tun, einen Impact auf unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele und Sustainable Future Goals haben. Und das ist uns ganz wichtig, sei es jetzt eine SaaS-Company, eine Fintech-Company oder eine dedizierte Climate-Tech-Company, die es wirklich als Unternehmensgegenstand hat, den Fußabdruck zu reduzieren.
Was siehst du denn noch für spannende Bereiche gerade? Also man merkt ja jetzt gerade, du bist im Climate-Tech- und Energiebereich da voll drin. Solar habt ihr euch mal angeguckt? Ist das ein Thema für euch?
Ja, Solar ist super spannend. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Preise von Solarpanels und Solarenergie generell ist ja sehr stark runtergekommen, der Preis. Jetzt ist es natürlich eine Frage, wie kann man das schneller distributen? Wie kann man das schneller an den Mann bringen? Da gibt es auch sehr, sehr spannende Companies in dem Bereich weiterhin. Was ich auch sehr spannend finde, ist wie man Windenergie effektiver gestalten kann. Also gibt es neuartige Lösungen von Windturbinen, die zum Beispiel tulpenförmig sind, die viel, viel mehr Wind absorbieren können und näher beieinander stehen können, also wo die einzelnen Blätter quasi näher beieinander stehen können, um mehr Wind zu generieren auf weniger Fläche. Also die Innovationen hören da nicht auf. Und ein ganz anderes Thema ist ja auch nochmal Wasserstoff und grüner Wasserstoff und was das überhaupt für uns bedeutet. Am besten wäre es nämlich, wenn wir Autos hätten, die auf Wasserstoff laufen würden, grünen Wasserstoff. Aber da haben wir ganz andere Probleme. Weil das Schöne ist nämlich, wenn man Wasserstoff verbrennt, bleibt im Prinzip eigentlich nur Wasser übrig, trinkbares Wasser. Und das ist auch ein sehr spannender Gedanke. Aber wiederum ist dort das Problem, um grünen Wasserstoff herzustellen, brauchen wir erstmal viel, viel mehr erneuerbare Energien und müssen halt diesen Share von erneuerbaren Energien von aktuell ca. 20% europäischem Durchschnitt zu 80% hinbekommen. Und das ist erstmal die Core-Aufgabe, um die Klimaziele zu erreichen, um zumindest diese 2 Grad zu erreichen, dass wir die Energiewende aggressiv vorantreiben.
Ja, total. Aus eurer Sicht, wie transparent ist denn eigentlich China in seinen ganzen Entwicklungen? Ich bekomme da immer mit, dass da schreiben wir auch ab und zu drüber, dass dann irgendwie so künstliche Sonnen dort produziert werden oder zumindest damit experimentiert wird, die dann halt irgendwie um ein x-faches mehr Energie absorbieren als weiß ich, ein Atomkraftwerk oder sowas. Guckt ihr euch solche Themen an? Kriegt man das überhaupt richtig mit oder ist China da so eine tatsächlich ein Chinese Wall und man bekommt eigentlich nicht mit, was die da so genau machen?
Ja, also ich meine, China hat natürlich auch riesige Solarunternehmen, aber generell als Bolderton fokussieren wir uns weniger auf China und mehr auf Europa. Deswegen bin ich jetzt da nicht die beste Spezialistin. Was ich aber weiß, dass es da solide Solar-Companies gibt, wie zum Beispiel Jinko Solar, die auch publicly listed sind. Aber was ja auch spannend ist dass ja China, letztes Jahr war das, glaube ich, ein Mandatory Carbon Credit Market eingeführt hat, was es vorher nicht gab. Also dass Companies quasi ein Carbon-Ziel auferlegt wird, woran die sich halten müssen und quasi Carbon Credits von der Government ausgestellt bekommen. Und diejenigen, die das dann überschießen, müssen sich halt eben diese Credits von anderen Companies kaufen, die vielleicht dieses Ziel unterschießen statt überschießen. Also die Tatsache, dass die das überhaupt aufgesetzt haben, ich glaube, das ist schon mal ein richtiger Schritt. Aber selbst da muss mehr passieren an der Stelle von Carbon Credits.
Und wollte ich gerade sagen, wie guckst du da drauf? Es gibt ja quasi zwei Philosophien. Die einen sagen ja, Carbon Reduction ist der Weg und die anderen sagen, naja, wenn das nicht klappt, dann zumindest das Offsetting. Ne? Folgst du dem oder wie würdest du da priorisieren?
Man braucht beides. Also ich sage immer, einerseits natürlich die natürlichen verfügbaren Ressourcen, wie zum Beispiel der Ozean oder der Wald, die quasi aufpimpen, damit die in der Lage sind, mehr Carbon aufzusaugen. Das ist ein interessanter Gedanke und der muss gemacht werden, wie beispielsweise mehr Algen oder Sea Kelp in den Ozean streuen, damit der Ozean in der Lage ist, mehr CO2 aufzusaugen. Oder auch in der Försterei verschiedene Arten von Bäumen anpflanzen, damit die quasi der Mischwald in der Lage ist, mehr CO2 aufzusaugen. Das sind wichtige Gedanken. Wichtig ist es aber auch, dass man realistisch damit umgeht. Ich glaube, es wird schwierig, dass in bestimmten Industrien, wie zum Beispiel der Metall- und Stahlindustrie, dass man per se alles so hinbekommen kann, dass alle net zero werden in den nächsten 20 Jahren. Es wird immer einen Anteil von CO2 geben, den man auf eine oder die andere Weise, vielleicht nicht natürlich, offsetten muss, vielleicht auch aus der Luft saugen muss und reinigen muss oder tiefgründig in der Erde verstauen muss. Es wird es weiterhin geben. Und man darf ja auch nicht, vergessen, es ist ja schon super viel CO2 in der Luft aus den letzten Jahren, was wir einfangen müssen und aus der Luft säubern müssen. Und allein dafür wird man Technologien brauchen, wie Direct Air Capture oder anderes, die uns da eben voranhelfen. Das große Problem ist ja die Diskrepanz vom Carbon-Preis, also wie viel kostet eine Tonne Carbon versus wie teuer ist es, eine Tonne Carbon aus der Luft wieder auszusaugen, zu säubern oder in andere Sidestreams umzuwandeln, die auch nutzbar sind. Diese Preise müssen sich halt angleichen und müssen Sinn machen. Aber darauf bewegen wir uns hin.
Sehr, sehr spannend. Ich habe gerade überlegt, also du bist ja jetzt schon wirklich sehr, sehr tief drin im ganzen Markt. Wenn du jetzt gründen würdest in dem Segment, was würdest du gründen?
Das ist eine sehr tricky Frage. es kommt darauf an, wie viel Funding ich verfügbar hätte.
Aha, aber du hast ja ganz gute Kontakte, glaube ich, ne?
Ist das so? Ja. Also das Thema Carbon Marketplaces und Carbon Credits ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das ich mit sehr viel Aufmerksamkeit draufschaue und draufschauen werde die nächsten Monate. Ich denke, ein spannendes Thema sind quasi die Chemicals of the Future. Und ich glaube, darunter fällt auch zum Teil Hydrogen, also Wasserstoff. Weil Wasserstoff kommt ja in der Natur nicht natürlich vor, sondern ist immer in gebundener Form verfügbar, wie zum Beispiel im Wasser. Als Wasser hat das berühmte H2O. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo noch mehr getan werden muss.
Also bin ich sehr gespannt. Man merkt, es kribbelt zumindest bei dir ein bisschen.
Jetzt bin ich, das so?
Ja, also das kribbelt immer bei mir. Das kommt so rüber, ja.
Lass dich nicht ablenken, Jan.
Aber ich höre auch raus, es dürfen sich auf jeden Fall Leute, die in den Bereichen gründen oder was gegründet haben, auf jeden Fall bei dir melden, ja?
Auf jeden Fall. Shika@bolderton.com. Ganz einfach.
Super, cool. Du, dann war das ein toller Ritt, muss ich sagen. Haben wir denn was Wichtiges? Ich meine, das ist natürlich ein großes Thema. Wahrscheinlich haben wir sehr viele Sachen jetzt ausgeblendet. Aber haben wir was ganz Relevantes vergessen, mit zu sagen?
Das Wichtige ist, an alle Gründer out there, die überlegen zu gründen, Klima ist sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was uns betrifft, was unsere Kinder und unsere Enkelkinder betreffen wird und eigentlich auch schon unsere Eltern und Großeltern betroffen hat. Wir müssen handeln, jetzt und alle zusammen.
Das ist ein toller Impuls, ein tolles Schlusswort eigentlich. Ich hatte das gerade mit Tina Dreimann von Better Ventures, die ja auch in dem Segment sehr viel machen, hatte ich gerade ein längeres Gespräch und da haben wir auch gesagt, ich finde es eigentlich fast die Verpflichtung von guten Gründern und Gründerinnen, wenn sie eine Idee haben, diese Idee durchaus nochmal zu challengen, ob es wirklich die Idee ist, die sie umsetzen sollten oder ob sie nicht lieber was im Nachhaltigkeitsbereich machen. Ne? Also da brauchen wir wirklich die guten Köpfe, die jetzt nicht nur auf den schnellen Exit schieben, sondern sagen, sie wollen die Welt eigentlich retten oder verbessern.
Ja, wollen aber auch immer mehr Gründer. Ich möchte idealerweise in eine Welt, wo Nachhaltigkeit und Capital Returns, das sind nicht zwei verschiedene Fragestellungen. Ja. Das muss eine Fragestellung sein.
Absolut.
Und darauf arbeiten wir hin, ja, bei Bolderton.
Aber es muss eben fast verpönt sein, finde ich, wenn du halt das Thema Nachhaltigkeit außen vor lässt als Gründer. Ne? Also das muss man irgendwie, finde ich, in die Köpfe der guten Gründer irgendwie muss man das reinbekommen, dass das Teil vom Spiel sein muss irgendwie. Ne?
Absolut, das ist Teil vom Spiel, da bin ich bei dir.
Du, also Shika, da hat mir das echt großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt, ne?
Ja, absolut, Fortsetzung folgt.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren Jan Thomas und Shika Ahluwalia, Investoren bei Balderton, im Gespräch über die Lage im Klima- und Energiesektor. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.